Ja, grüß Gott, herzlich willkommen bei Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie hier sind und ich habe mich auf diesen Abend besonders gefreut, auf dieses Thema, das Leben als Geschenk. Denn wir Menschen sind seltsam konstruiert. Erst wenn wir etwas nicht mehr haben, merken wir, wie wertvoll es war. Erst wenn es uns nicht mehr gut geht, wird uns bewusst, wie gut wir es vorher hatten. Erst wenn das Sterben, der Tod als reale Möglichkeit vor uns steht, merken wir, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, wie Christoph Schlingensief sein berührendes Tagebuch einer Krebserkrankung genannt hat. Erst der Verlust bringt uns oft zur Besinnung. Das gilt für alle Lebensbereiche. Zum Beispiel, wie wertvoll und wichtig Arbeit für uns war, das merken wir erst, wenn wir arbeitslos dastehen oder pensioniert werden. Solange wir Arbeit haben, klagen wir eher über alles Mögliche, was uns nicht passt und was uns belastet. Oder erst, wenn wir nicht mehr gehen können, merken wir, was für ein Geschenk es war, gehen zu können, eine Wanderung, einen Spaziergang, eine Bergtour machen zu können. Erst wenn wir nicht mehr sehen können, merken wir, was für ein Wunder es war, die Farben des Frühlings zu sehen oder lesen zu können. Und man könnte diese Liste für alle Körperfunktionen durchgehen, die wir normalerweise als selbstverständlich betrachten. Erst wenn sie nicht mehr funktionieren, dann spüren wir, wie wertvoll sie waren. Und auch erst, wenn wir einen Menschen verlieren, spüren wir, was er oder sie für uns bedeutet hat. Und wir lesen dann in der Todesanzeige, so viel wollten wir noch miteinander tun und sagen und so weiter. Erst wenn durch eine schwere Krankheit oder durch einen Unfall sich völlig überraschend die Perspektive verändert und uns keine Zeit mehr bleibt oder der verbleibende Zeitraum bloß noch einige Wochen, einige Monate oder ein Jahr beträgt, dann merken wir, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass wir erst etwas verlieren müssen, um seinen Wert zu spüren, und dass wir vorher meist unzufrieden sind mit dem, was wir haben, das ist doch eine Tragik. Dass das Leben ein Geschenk ist, das müssten wir doch früher spüren und genießen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ich sage das deshalb, weil ich das oft bei mir selber denke, wenn ich wieder einmal so unzufrieden oder so nörglerisch oder so lord bin, wie man in Vorarlberg sagt. Ja, warum ist das so? Ob es geht, das Leben und wie das geht, das Leben als Geschenk zu spüren, zu empfinden, das erklärt uns jetzt an diesem Abend Dr. Michael Tischinger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt für psychosomatische Medizin und zudem auch Theologe. Beruflich ist Dr. Michael Tischinger der Chefarzt von zwei psychosomatischen Kliniken im Allgäu, von der Adula Klinik in Oberstdorf und von der Hochgrad Klinik in Oberstaufen. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen.
Ja, danke lieber Franz Josef für die Einladung. Danke für die berührenden, einführenden Worte. Danke Ihnen für Ihr Kommen und dass Sie damit sagen, dieses Thema ist mir wichtig. Mir ist es in zweifacher Hinsicht wichtig, einmal persönlich ist es ein Lebensthema von mir selber, aber auch in meiner täglichen Arbeit in einer psychosomatischen Fachklinik merke ich, wie zentral dieses Thema ist für den Bereich Krankwerden oder Genesen. Und ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen sind und ich mag Sie einladen, mit mir zusammen uns einzustimmen, jetzt zu Beginn mit einer dreiminütigen Achtsamkeitsübung, die uns helfen mag, erstmal das loszulassen, was vorher wichtig war, als Sie hergekommen sind, was Sie beschäftigt hat auf dem Herweg, was vielleicht jetzt noch in Ihrem Kopf da sein mag und vielleicht auch im Weg sein mag, um jetzt nicht nur vom Kopf her, sondern auch von der Herzensebene her aufmerksam zu sein, aufmerksam für das, was heute Abend vielleicht wesentlich für Sie sein möchte. Und deswegen möchte ich Sie einladen zu einer dreiminütigen Übung zu Beginn, eine Übung, die uns einschwingen mag auf diese Ebene, ich nenne sie die Herzensebene, die uns hilft, auf dieser inneren Ebene zu spüren, welches Wort, welcher Impuls, was heute Abend wichtig ist. Vielleicht ist es gar nicht das, was ich sage, sondern eine Begegnung unter Ihnen. Was ist das, was heute Abend wesentlich ist, wofür es sich gelohnt hat, hierher zu kommen, mich auf den Weg zu machen? Ich bitte Sie, zu Beginn dieser Achtsamkeitsübung sich bequem hinzusetzen, sodass Sie möglichst aufrecht und entspannt sitzen können. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie die Augen offen halten oder Sie dürfen die Augen für die nächsten 2 bis 3 Minuten schließen, so wie es für Sie angenehm ist. Und ich mag Sie jetzt einladen, mit Ihrer Aufmerksamkeit hin zu Ihrem Atem zu gehen und wahrzunehmen, wie es Sie atmet. Wahrnehmen, wie der Atem wie eine Welle kommt und wieder wie eine abfallende Welle geht. Und vielleicht mögen Sie Ihre Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf diesen Scheitelpunkt richten, wo dieses Einatmen ins Ausatmen übergeht. Und ich bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt zu richten, dass es Sie atmet. Dass es nicht etwas ist, was Sie tun müssen, sondern es geschieht einfach. Und für die nächsten 2 Minuten, während der ich schweigen werde, mag ich Sie einladen, Ihr Atmen zu einem Genussatmen werden zu lassen, indem Sie vielleicht die Mundwinkel leicht nach oben heben und mit einem inneren Lächeln diesem Kommen und Gehen Ihres Atems zuschauen. Ich mag Sie jetzt einladen, in Ihrem Ihr eigenen Tempo mit der Aufmerksamkeit wieder zurück in den Raum zu kommen. Können Sie mich so gut hören? Ja, wunderbar. Ja, mit dieser kleinen Übung des Atems ist etwas Wesentliches verbunden. Der Aspekt, dass dieses Atmen, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, von alleine geschieht. Dass mit dem Kommen und Gehen des Atmens letztendlich unsere Lebensfähigkeit verbunden ist. Und dass es geschieht. Wir müssen es uns nicht verdienen, wir müssen es nicht erarbeiten. Es geschieht, es wird uns geschenkt. Und das ist für mich ein Aspekt, der darauf hinweist, dass letztlich im Leben alles, was wesentlich ist, uns geschenkt ist. Dass Sie, dass ich, dass wir da sind, ist nicht Ihr, nicht mein, nicht unser Verdienst. Wir haben es uns nicht erarbeitet, wir haben es uns nicht erst verdienen müssen, sondern dass wir auf dieser Erde für eine Weile gehen dürfen, dass manche vor uns, andere nach uns gehen werden, das ist ein Geschenk, das haben nicht wir, bestimmt auch unsere Eltern letztlich nicht. Alle, die wissen, die, wie ich selbst, ich hatte über viele Jahre hinweg einen Kinderwunsch, der nicht in Erfüllung zu gehen schien, wissen, dass Kinder nicht gemacht werden. Kinder sind ein Geschenk des Himmels. Wir können uns in Dienst nehmen lassen als Eltern, wir können es uns wünschen, aber wir können es nicht machen. Es geschieht oder es geschieht nicht. Diese schiere Tatsache, dass unsere Existenz uns geschenkt ist, zeigt sich auch in allen körperlichen, physiologischen Reaktionen. Der Atem, die Verdauung, die Hormonregulation, all unsere Lebenszyklen, all das ist geschenkt. Das haben wir uns nicht verdienen müssen. Und es ist etwas, was wir uns nur selten bewusst machen. Und ich denke, wenn es in unser Bewusstsein kommt, kann sowas entstehen wie ein in Kontakt kommen mit der Kostbarkeit dieses Lebens. Franz Josef hat es schon angedeutet, diese Endlichkeit, ja, kann uns helfen, endlich zu leben. Ja, in der doppelten Bedeutung des Wortes endlich leben. Ich habe heute eine Patientin aufgenommen, die vor 2 Monaten einen Selbstmordversuch gemacht hatte und die Mitte 40 Jahre alt ist, die nach außen erfolgreich ist. Das ist eine Frau, die im mittleren Management einer größeren deutschen Firma arbeitet, nach außen alles Paletti ist, aber die sagt, ich kam an einen Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Ich war zu Tode erschöpft. Ich hatte keine Lebenskraft mehr. Diese Frau erzählte mir ihre Geschichte, dass sie als junges Mädchen die Lieblingstochter ihres Vaters war und von ihm immer signalisiert bekam, du bist mein Augenstern, wenn du etwas Besonderes leistest. Sie durfte ganz früh schwimmen lernen, sie durfte immer früher als andere schon den nächsten Entwicklungsschritt machen und das war so ihr Antrieb, immer wenn ich etwas Besonderes leiste, dann bin ich geliebt in den Augen des Vaters, dann bin ich wertvoll. Und dieses Muster von, ich muss was Besonderes leisten, um liebenswert zu sein, hat so ihr ganzes Leben durchgezogen. In der Pubertät hat sie sich darauf versteift, dass sie mit Popstars in Beziehung kam. Sie hatte dann immer wieder es geschafft, quasi Backstage eben die Größen des Showbusinesses zu treffen, dann irgendwie Fotos zu machen. Und sie hatte gesagt, letztendlich ging es mir nicht darum, die Bekanntschaft dieser Menschen zu machen, sondern ich wollte etwas Besonderes sein. Ich wollte meinen Freundinnen zeigen, schau mal hier, dieses Foto, ich und Tina Turner und so weiter. Ich musste auch da etwas Besonderes leisten. Und im Beruf hatte sie einen Vorgesetzten, der ähnlich wie ihr Vater sagte, du wirst hier unterstützt, wenn du besondere Leistungen bringst. Und das hat sie angetrieben, dass sie in ihrem Bereich ein großes Umsatzplus erreichte. Also sie hatte sehr viel geleistet, aber letztlich hatte sie sich zu Tode erschöpft und zu dem Punkt gekommen, wo sie sagt, ich kann und will so nicht mehr. Die Kraft der inneren Einstellung, das ist das Unterthema unseres heutigen Vortrags. Die innere Einstellung, ich muss mir etwas verdienen, ich muss etwas Besonderes leisten, um liebenswert zu sein. Diese inneren Einstellungen sind es, die uns antreiben, die im Beispiel dieser Frau dazu geführt haben, dass sie keine ruhige Minute mehr haben konnte. Das heißt, immer wenn sie am Wochenende die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu regenerieren, gab es diesen Antrieb, ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, ich muss irgendwas aus dieser Zeit machen. Also sie war zutiefst ruhelos und sie hat diese innere Einstellung bis heute gelebt und war dieser inneren Einstellung sich gar nicht bewusst. Was würde passieren, wenn diese Frau zu einer neuen, einer anderen Einstellung kommen könnte? Eine Einstellung, die vielleicht lautet, all das Wesentliche meines Lebens wird mir geschenkt. Ich muss es mir nicht verdienen. Ich muss nicht hart dafür arbeiten. Ich muss nicht etwas Besonderes sein, um das zu erreichen, das zu finden, was mich glücklich macht. Leben als Geschenk, als innere Haltung kann zutiefst befreiend, zutiefst erlösend sein. Und ich möchte ausgehend von dem Schenken, wie wir Schenken untereinander praktizieren, sozusagen die Analogie jetzt machen zum Leben. Wie beschenkt uns das Leben und auf welche Weise gehen wir damit um? Wenn wir einander beschenken, dann ist es zunächst so, dass es an dem Beschenkten ist, dieses Geschenk anzunehmen oder nicht anzunehmen. Das klingt vielleicht banal, weil Sie sagen, wer ein Geschenk bekommt, nimmt es doch an, aber es ist eben nicht so. Und ich habe da eine eigene persönliche Geschichte, die ich Ihnen erzählen mag. Ich denke, ich war damals so 6 Jahre alt, als meine Eltern, die sehr darauf bedacht waren, dass ich wohl erzogen bin, mit mir zu meiner Tante fuhren. Meine Tante hatte einen großen Supermarkt und ich wusste schon bei der Tante, da gibt es alles, was so das Kinderherz begehrte, alle Süßigkeiten, alle Naschereien. Und das wussten auch meine Eltern und auf dem Weg dorthin wurde mir dann eingebläut, dass du ja anständig bist, ja, und dass du nicht bettelhaft bist. Bettelhaft, das war bei uns der Ausdruck von etwas begehren, etwas fordern, eigene Wünsche. Also ich hätte gerne einen Bonbon oder eine Schokolade zu äußern. Das war unanständig, ja, das gehörte sich nicht, das waren schlechte Manieren. Also so geeicht kam ich dann bei Tante Ottilie an und Tante Ottilie nahm mich gleich zur Seite, führte mich in den Supermarkt und sagte, ja, Michael, schau, was willst du? Such dir was raus. Ich war innerlich wie erstarrt und konnte nichts sagen. Dann meinte sie, du darfst auch mehr nehmen. Ja, wenn du dich nicht entscheiden kannst, nimm, was du nehmen kannst, ja, so viel du tragen kannst. Und ich stockte und ich sagte, ich weiß nicht. Und sie sagte, was, du weißt nicht? Ja, du darfst dir nehmen, ja, nimm, was du magst. Aber ich blieb dabei, ich weiß nicht. Ich war in einem inneren Dilemma, darf ich, bin ich berechtigt, der elterliche Anspruch, hier jetzt ja nichts zu fordern, und die großzügige Tante, die mir hier alles einfach anbot, es war wie ein inneres Dilemma, so dass ich mit diesem, ich weiß nicht, letztlich die Tante zur Verzweiflung brachte, dass sie sagte, ja, dann kann ich dir nichts geben. Wenn du nicht weißt, was du magst, dann kann ich dir nichts geben. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich aus diesem Supermarkt ging und wie ich diesen ganzen Sonntag niedergeschlagen war, weil ich doch wusste, dass ich gerne was gehabt hätte. Und aber letztendlich mit diesem, ich darf nicht, das war dieser innere Satz, letztendlich ist verhindert habe, dass meine Tante Ottilie mich beschenkt hat. Viele Jahre später erst wurde mir bewusst, dass diese kleine Episode vielleicht so symbolisch für verschiedene Situationen meines Lebens ist, dass das Leben mir immer wieder neu, also wenn ich jetzt die Tante Ottilie so als das Leben oder als Schiffe für das Leben bezeichnen mag, dass das Leben immer wieder neu mit einer Großzügigkeit entgegenkommt und mir unterschiedlichste Geschenke macht. Und dass es an mir ist, sozusagen diese Geschenke anzunehmen, aber dass es in mir vielleicht einen Satz gibt, ich bin nicht berechtigt, ich bin nicht würdig, ich habe es nicht verdient, ich habe ja dafür nichts getan, der sozusagen mich daran hinderte, das anzunehmen. Das heißt, es ist gar nicht so selbstverständlich, Geschenke anzunehmen, weil es einmal in uns einen Satz geben mag, der da lautet, ich darf nicht, ich bin nicht berechtigt, oder dass es Erwartungen sind, Vorstellungen, die mir im Wege stehen, die bewerten das, was sozusagen mir geschenkt wird, die nicht genau meinen Vorstellungen entsprechen. Ja? Also zum Beispiel weiß ich von einer Bekannten, die eine Episode aus ihrer Kindheit hatte, wo sie sich zu Weihnachten eine Pudelmütze gewünscht hatte und eine bestimmte Vorstellung, wie der Bommel auszusehen hat, ja, das Ding, das da oben hängt. Und es war aber dann anders an dieser Pudelmütze, die sie bekam, und sie war enttäuscht und wollte diese Pudelmütze nicht annehmen. Das heißt, aufs Leben übertragen, das Leben schenkt uns etwas, und wir haben eine Vorstellung, wie es auszusehen hat, und wenn es aber nicht genau unseren Vorstellungen entspricht, dann sagen wir, nein, so habe ich es nicht gewollt. Es kann sein, dass wir letztendlich gefangen sind in unseren Vorstellungen, in unseren Erwartungen über uns, über das Leben, und letztlich dann nicht das annehmen, was das Leben uns zur Verfügung stellt. Ich möchte eine gewagte These in den Raum stellen, dass das Leben uns immer das schenkt, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich bin der Pate von einem 6-jährigen jungen Mann, der Jonas heißt. Und Jonas hat einen 3 Jahre jüngeren Bruder, der David heißt. Und die Mutter von Jonas und David weiß, was die beiden brauchen. Jonas kommt mit 6 in die Schule und braucht einen Schulranzen, während der David mit 3 in den Kindergarten kommt und keinen Schulranzen und eine Kindergartentasche braucht. Und immer in solchen Situationen sagt dann der David, Mama, ich will auch sowas wie der Jonas. Ich will auch einen Schulranzen. Und die Mama sagt, nein, der ist zu groß für dich, den bekommst du später. Und der David sagt, Mama, du hast mich nicht so lieb wie den Jonas, weil du ihm was anderes, was Größeres, was Tolleres schenkst. Er bekommt das Fahrrad und ich bekomme den Roller. Das heißt, in dieser Vorstellung des David, er vergleicht sich, er möchte etwas anderes, aber das Leben von der Mutter sagt, nein, du brauchst aber das nicht, du brauchst jetzt dieses. Und so ist es auch mit uns Erwachsenen, dass wir Vorstellungen haben, was wir meinen zu brauchen und daran haften. Und dann letztendlich das, was aber das Leben sagt, das ist das, was ich für dich bereithalte, dann ablehnen. Das heißt, dieser erste Schritt, vom Leben beschenkt zu werden, beginnt oder endet damit, dass wir etwas annehmen oder ablehnen. Ich sage zu meinen Patienten, die mit einer Depression zu uns kommen, häufig, dass ich ein hundertprozentig wirksames Rezept kenne, wie sie depressiv werden können. Und das Rezept funktioniert so, das verrate ich Ihnen gerne, Sie können es auch mal ausprobieren. Also wenn Sie ja, wir haben eine große Nachfrage, ich brauche jetzt Sie nicht. Ja. Also wenn Sie das, was Ihnen das Leben zur Verfügung stellt, nicht wollen und das, was Sie nicht haben können, wollen, das, was Sie nicht kriegen können, wollen, dann werden Sie über kurz oder lang irgendwann niedergeschlagen und grollen dem Leben und werden in irgendeiner Weise auch depressiv. Letztendlich ist dieser erste Schritt ganz entscheidend, etwas anzunehmen. Anzunehmen, so wie es ist, ist nicht anders haben zu wollen. Ja, annehmen das, was das Leben mir schenkt. Und annehmen ist nicht das gleiche wie konsumieren. Also wir leben in einer Welt, wo wir sehr viel konsumieren und nicht wirklich annehmen. Also konsumieren heißt sozusagen, es zu verschlingen und am nächsten Tag davon nichts mehr zu spüren. Annehmen im Gegensatz bedeutet, es hat einen nachhaltigen Effekt. Nur wenn ich mit Dankbarkeit nehme, dann nehme ich wirklich an. Wenn ich sozusagen in mich hineinstopfe, aus dem Gefühl von Mangel, ob materielles oder ja, mich mit Dienstleistungen umgebe, dann werde ich innerlich leer und unerfüllt bleiben. Ich bin vielleicht zugestopft, zugemüllt, aber ich fühle mich innerlich leer. Wir können das mit Essen machen, wir können das mit Medien machen, wir können das mit allen Formen von suchtbildenden Substanzen machen, dass wir uns zustopfen, aber innerlich doch leer bleiben. Also es geht darum, um das wirkliche Annehmen, das Bejahen dessen, was ist. Wenn ich zum Leben Nein sage, dann produziere ich selber Schwere. Wenn ich Ja sage, entsteht Leichtigkeit, kommt etwas ins Fließen. Also dieser erste Schritt, um mich vom Leben beschenken zu lassen, heißt Annehmen. Das Annehmen gelingt dann, wenn ich nicht in diesem alten Spiel, wo ich bewerte, das gefällt mir nicht, haften bleibe. Also solange ich diese Bewertungen in den Vordergrund rücke und sage, das will ich nicht, das gefällt mir nicht, solange bin ich nicht wirklich in der Lage, ganz Ja zu sagen, ganz anzunehmen. Das Neue dann wäre, nicht zu bewerten, sondern erstmal wahrzunehmen. Und in eine Haltung, dass ich sage, I don't know attitude zu kommen, das heißt, letztlich weiß ich nicht, wofür das gut ist. Es gibt eine Geschichte, vielleicht kennen Sie die von einem chinesischen Bauer. Ein chinesischer Bauer, der hatte einen Sohn und ein Pferd. Das eine Pferd lief ihm davon, dann kamen die Nachbarn und sagten, ach, du Armster, dein einziges Pferd ist weg. Er sagte, kann ich es wissen, ist es ein Glück oder ein Unglück, wer weiß. Am nächsten Tag kam dieses Pferd und hatte 10 Wildpferde mitgebracht. Daraufhin kamen die Nachbarn und sagten, du Glückliche, jetzt hast du 11 Pferde, wir beneiden dich. Er sagt, wer weiß, ist es ein Glück, ist es ein Unglück, wer kann es wissen? Beim Einreiten der Wildpferde stürzt der Sohn und bricht sich das Bein. Wieder kommen die Nachbarn und sagen, du Unglücklicher, dein einziger Sohn, jetzt hast du niemanden mehr, der dir hilft. Wiederum spricht der Bauer, ist es ein Glück, ist es ein Unglück, wer kann es wissen? Am nächsten Tag kommen die Schergen des Kaisers und nehmen alle jungen Männer des Dorfes mit in den Krieg. Und keiner kehrt zurück. Einzig allein der Sohn des Bauern, der sein Bein gebrochen hat, bleibt da. Diese Haltung dieses Bauern ist für mich gekennzeichnet von einer tiefen Weisheit. Kann ich wissen, ob das ein Glück ist oder nicht? Wenn ich eine Grundhaltung habe, oder was diesen Bauern wohl ausmacht, ein Grundvertrauen in das Leben, dass das Leben es gut mit mir meint, dann kann ich einen Schritt zurücktreten und es wahrnehmen und sagen, aha, das passiert. Und ich kann mutmaßen, dass, wenn das Leben es gut mit mir meint, dass das, was da geschieht, mir in irgendeiner Weise dienen möge. Also, dass letztlich nicht nur Talente, Begabungen mir dienen, sondern auch Krisen. auch Krankheiten, auch Schicksalsschläge. Das Wort Schicksal kann ich auch so verstehen, das ist das, was das Leben mir schickt, um Saal zu werden. Saal ist ein anderes Wort für gesund. Also wenn ich so offen bin, dass ich alles unter diesem Blickwinkel anschaue, es möge mir dienen und das Leben möchte mir auf diese Weise etwas zur Verfügung stellen, dann kann ich von dieser vorschnellen Bewertung gut, schlecht, richtig, falsch, will ich nicht Abstand nehmen. Ich mag dazu eine kurze biblische Geschichte einflechten. Und zwar im Alten Testament gibt es einen Propheten, der heißt Bileam, der auf einem Esel reitet. Und dieser Esel will nicht mehr weitergehen. Der Bileam versucht ihn mit allen Mitteln dazu zu bringen, weiterzugehen, aber der Esel streckt alle Viere und legt sich nieder. Erst als der Prophet absteigt, sieht er, dass sich vor diesem Esel ein Abgrund auftut. Ja, wäre der Esel nicht stehen geblieben, wäre er in den Abgrund geritten. Und ich glaube, dass dieser Esel vielleicht so ein Symbol für unseren Körper sein kann, dass manchmal unser Körper streikt, dass er uns Botschaften, Symptome schickt, dass wir erstmal sozusagen drauf reinschlagen und er soll doch jetzt funktionieren und wie so ein Esel weiterlaufen und er streikt aber weiter. Und wir wollen diese Symptome nicht annehmen, ja. Wir hadern damit, dass unser Körper nicht mehr so funktioniert, wie wir es gerne hätte. Aber letztlich ist es vielleicht genau dieses Warnsignal, wenn du so weitermachst, dann gehst du in den Abgrund. Ich vergleiche dieses Symptom des Tinnitus gerne mit dem Klopfen eines Boten, ja, dass ein Bote anklopft an eine Tür und eine Botschaft hat. Und wenn der, der darin wohnt, hinter dieser Tür, diese Botschaft nicht annimmt, nicht hören mag, dann wird der Bote stärker klopfen. Sodass die Aufforderung ist, öffne dem Boten die Tür und hör, was er zu sagen hat. Und wenn das Leben eben diesen Boten geschickt hat, in dieser Geschichte des Boten ist es der Bote des Königs, der einlädt zum Hochzeitsmahl des Prinzen. Du bist eingeladen zu einem großen Festmahl. Ja, und für mich heißt das biblisch gesprochen, Sie wissen, ich bin auch Theologe, dass Jesus uns einlädt zu einem Leben in Fülle. Ja, ich glaube, dass das wirklich stimmt, dass wir alle eingeladen sind zu einem erfüllten Leben. Und dass diese Fülle des Lebens nicht eine Fülle des Leibes, sondern ein inneres Erfülltsein ausmachen mag und dass uns das Leben immer wieder neue Hinweise schickt, ob Körpersymptome, ob andere Zeichen, um uns zu fragen, wohin gehst du? Bist du auf dem Weg? Bist du bei dir selbst? Bist du dir selbst bewusst? Und dass all das, was sozusagen der Körper uns zur Verfügung stellt, letztendlich auch sozusagen ein Weisheitsorgan in uns zur Verfügung stellt. Ich habe diese Hypothese, das ist nicht anatomisch nachweisbar, aber dass es in uns eine Art Weisheitsorgan gibt, eine innere Stimme, eine Intuition oder wie Sie das auch nennen wollen, dass jeder von uns Zugang hat zu so einem Wissen, was ist das, was wirklich wesentlich für mich ist. Dazu brauche ich aber Ruhe, dazu brauche ich auch Zeit, mich diesem Organ zuzuwenden. Und ich denke, dass dieses Organ auch verkümmern kann, wenn wir uns dem nicht zuwenden. Als junger Medizinstudent hatte mir immer vor dem Anatomiekurs gekraut, weil es darum ging, eine Leiche zu sezieren und all diese vielen Nerven und Muskeln auswendig zu lernen. Und es sind zwei Botschaften, die aus diesem Anatomiekurs mir nachhaltig hängen geblieben sind. Die eine Botschaft ist, Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen führt zur Veränderung. Also der Gebrauch und Nichtgebrauch von jedem Organ führt zur Veränderung. Also wenn ich die Leber gebrauche, indem ich viel trinke, wird sie größer, wird sie wachsen. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, sagt Eckhard von Hirschhausen. Und genauso glaube ich, ist dieses, wenn ich sage, so Weisheitsorgan, also wenn ich das mal so, Sie verstehen, ich meine es im übertragenen Sinne, nicht, dass da jetzt hier so ein physiologisches Organ, aber wenn diese Fähigkeit von uns, eben Intuition zu erfassen, zu wissen, zu spüren, ja, wenn wir die nicht pflegen, dann verkümmert die. Und das Leben schenkt uns aber Gelegenheiten, um auch damit in Kontakt zu kommen. Ich selbst bin ein eher rational geprägter Mann und habe, glaube ich, erst so in der zweiten Hälfte meines Lebens mehr Zugang zu dieser Intuition bekommen und zu dieser Erfahrung, dass wenn ich in dieser Wachheit bin, dass das Leben mir wirklich liebevoll entgegenkommt, dass ich es nicht mehr selber erarbeiten muss, sondern dass das Leben mir Dinge schenkt. Dadurch werden wir wacher für Ereignisse, die geschehen, die sozusagen nicht zufällig sind. Diese Patientin, von der ich vorhin erzählt habe, die mit dem Burnout zu uns kam und wo ich schon angedeutet habe, dass da sozusagen in dem Erleben der kleinen Tochter mit dem Vater und der Angestellten mit dem Chef, dass da eine Analogie ist, die hat mir so nebenbei gesagt, wissen Sie, das komisch ist, dass mein Vater und mein Chef am gleichen Tag Geburtstag haben. Das ist doch komisch, oder? Da sage ich, wie verstehen Sie das? Hat das eine Bedeutung? Ist das Zufall? Könnte da eine Verbindung bestehen? Ja? Also, dass wir wachsam werden für, ach, das ist, also was uns aufhorchen lässt, ja, das ist aber seltsam. Oder ein Anruf, der zu einer, ein unhoffter Anruf, ja. Ich weiß noch eine Situation in meinem Leben, wo ich etwas Bestimmtes erreichen wollte, geackert habe, alle möglichen Hebel in Gang gesetzt habe, um dieses Ziel zu erreichen. Und irgendwie war das, wie wenn ich gegen eine Wand laufe und ich dieses Ziel nicht erreiche. Ja? Und ich fühlte mich ohnmächtig und habe all das getan, was ich tun konnte. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich sagte, jetzt, ich kann nicht mehr. Ja? Und letztlich auch so ein Stoßgebet, Gott, hilf mir. Ja? Am gleichen Abend rief jemand an und es war die Lösung, ja, durch diesen Anruf hat sich alles verändert und diese Situation, dieses Verfahren schien, hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Also letztendlich kam mir etwas entgegen, was ich selber nicht erarbeiten konnte. Wachsam zu sein für das, was mir das Leben zur Verfügung stellt, was geschieht, dass ich mit offenen Augen, mit wachem Bewusstsein durch mein Leben gehe, das ist die Voraussetzung, dass wir uns auch vom Leben beschenken lassen. Das andere neben dem Annehmen ist dann, wenn wir Geschenke halten, die Frage, packen wir die Geschenke aus oder nicht? Ja? Ich höre von vielen Patienten immer wieder, das Leben ist wie so ein Rucksack, wo das Leben immer neue Päckchen zumutet. Ja? Immer mehr muss ich tragen. Ich habe dann so das Bild, dass diese Menschen einen Rucksack tragen, wo viele Päckchen drin sind und sie diese Päckchen da hinten reinstopfen und sagen, okay, ich muss das jetzt tragen, nochmal was, nochmal was. Aber die Päckchen nicht auspacken, nicht gucken, was ist denn da drin. Ja? Also die Verpackung sozusagen, ja, das kann nichts Tolles sein, da ist keine rote Schleife drum. Und daraus schließen, das ist jetzt sozusagen eine Last oder eine Mühsal, irgendwas, was ich jetzt halt mit mir rumschleppen muss. Also packen wir das aus oder bleiben wir an der äußeren Fassade hängen? Also bewerten wir so nach der äußeren Form oder schauen wir auf den Inhalt? Also all das, was uns widerfährt, bewerte ich das nach dem Äußeren, nach der Oberfläche oder frage ich mich, was ist denn da innen drin? Was ist denn da innerlich? Und ich glaube, wir Menschen, also Begegnungen, wir kennen das, dass Begegnungen einerseits Belastung sein können, andererseits Begegnungen wie Geschenke sein können. Das ist das, worum es heute auch geht, dass wir aufwachen, dass wir nicht mehr im Opferland leben, sondern im Neuseeland, ja? Dass wir uns nicht als Opfer unserer Umstände oder anderer Menschen erfahren, sondern dass wir sagen, nein, wir sehen neu und wir entdecken, dass wir mit unserer inneren Einstellung und unserer inneren Haltung unser Leben selbst gestalten, Schöpfer unserer Wirklichkeit werden. Dass praktisch die Gedanken von heute die Saat für das, was morgen geschieht, sind. Ich wollte gerade über Begegnungen berichten, dass es Begegnungen gibt, die wir als Belastung erleben und Begegnungen, die wir als Geschenk erleben. Ich sage zu meinen Patienten immer, wenn zum Beispiel in der Klinik etwas passiert, dass da jemand sich über einen Mitpatienten aufregt und sagt, also mit dem kann ich nicht, den meide ich, ja, den finde ich unangenehm, schrecklich, ja, sage ich, du kannst ja sein, dass der dein größtes Therapiegeschenk ist. Ja. Dass es darum geht, dass du dich mit dem konfrontierst, was er in dir auslöst. Ja, dass die Menschen, die uns aufregen, die uns an einen Punkt bringen, die einen roten Knopf drücken bei uns, dass wir nicht sagen, hör auf, den roten Knopf zu drücken, sondern dass wir hingucken, aha, da ist ein roter Knopf, da gibt es rote Knöpfe bei mir und wenn da jemand drückt, dann läuft hier so eine innere Schaltung. Wo kommt denn diese Schaltung her? Will ich denn ein Leben lang so quasi ferngesteuert bleiben, dass jemand, der die Fernbedienung drückt, dann bei mir ein Programm anspringt? Oder will ich mir die Mühe machen, mein inneres Programm mal anzuschauen, um vielleicht davon frei zu werden? Also das heißt, jede Form von Begegnung kann ein Geschenk für mich sein, ob sie unangenehm ist oder ob sie angenehm ist. Die angenehmen Begegnungen sind oft Begegnungen, wo jemand uns freundlich oder freundschaftlich entgegenkommt. Und ich bin der Meinung, dass wir Menschen füreinander auch deswegen da sind, um uns wie Freunde zu erinnern. Es gibt einen schönen Satz, der sagt, ein Freund ist ein Mensch, der dich an die Melodie deines Lebens erinnerst, wenn du sie vergessen hast. Dass wir, wenn wir freundlich miteinander umgehen, uns erinnern, dass es in uns eine Lebensmelodie gibt, die wir vergessen haben. Also in uns ist etwas da, was vielleicht über die Jahre verloren gegangen ist. Also Begegnungen, ob angenehm oder unangenehm, können Geschenke sein. Ja, dann ist die Frage, will ich diese Geschenke benutzen? Will ich sie nutzen oder will ich sie ins Regal stellen? Also ich kann ein Geschenk sozusagen dann auspacken und dann ins Regal stellen oder ich kann damit umgehen. Also ich denke, die Erfahrungen, die wir im Leben machen, sind nicht dafür gedacht, dass wir sie sozusagen ins Regal stellen wie Trophäen, sondern dass sie wie Samen in uns wachsen, dass sie Neues hervorbringen, dass sie uns helfen, aufmerksam zu werden, diese Erfahrungen zu verstehen. Also dass wir sie nutzen für uns zu einem tieferen Verständnis. Ich frage oft auch in der Klinik, wenn das, was dich ausmacht, 100% ist, wie viel von dem kennst du schon über dich? Und oft kommt so die Antwort, vielleicht 30%, 50%. Und dann frage ich, bist du interessiert, mehr über dich kennenzulernen? Bist du neugierig, vielleicht so an die 100% zu kommen? Und da ist oft ein Zögern. Will ich das wirklich? Ja? Oder will ich mich auf diese 30%, dieses vertraute Terrain begrenzen? Und ich möchte Ihnen Mut machen, dass es sich lohnt, diese anderen vielleicht 70% oder 50% noch kennenzulernen, weil die ohnehin schon da sind. Und wenn wir sie nicht anschauen, dann führen sie so ein Schattendasein. Und wenn wir sie anschauen und kennenlernen und würdigen und dankbar annehmen, dann können sie uns helfen. So können alle unsere Gefühle uns dienen, wenn wir wagen, uns mit ihnen anzufreunden. Ja, auch mit unangenehmen Gefühlen wie Zorn, Ärger. Dass wir sie nicht gegen uns oder gegen andere nützen müssen, sondern dass wir merken, dass sie uns auf eine Kraft hinweisen, die uns zur Verfügung steht, unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Ich habe diese Woche ein Geschenk bekommen, ein Buch, das ich ganz kurz vorstellen möchte, wo es darum geht, dass ein Mensch seinem Leben eine neue Richtung gibt. Dieses Buch heißt Leben oder gelebt werden von Walter Kohl. Da ich Deutscher bin, ist es für mich besonders ein bedeutsames Buch, weil Walter Kohl, der Sohn von Helmut Kohl, dem Altkanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, der über viele Jahre die Geschicke des Landes geprägt hat. Und Walter Kohl schreibt in diesem Buch, wie er darunter gelitten hat, immer der Sohn vom Kohl zu sein. Das begann in der Schule, dass er mit Polizeieskorte in die Schule gebracht wurde, dass er kein normaler Junge war. Das setzte sich durch sein ganzes Leben fort. Immer war er der Sohn vom. Und er erlebte das als Fluch. Ja? So diesen Schatten dieses übermächtigen Vaters immer zu haben. Und letztlich schien es unmöglich, sich daraus zu befreien. Erst durch Krisen in seinem Leben, und vielleicht wissen Sie, dass die Ehefrau von Helmut Kohl, Hannelore Kohl, sich suizidiert hatte und dass diese Krise auch Walter, also den Sohn, in existenzielle Nöte gebracht hat, wo er sein Leben existenziell hinterfragt und auch ein Punkt war, will ich so noch weiterleben? Also dass letztlich diese Erschütterung ihn aus dem alten Gleis geworfen hat. Und er gemerkt hat, diese Schicksalsschläge, speziell der Tod der Mutter, haben ihn auf einen neuen Weg gebracht, eine neue Richtung geben lassen. Und die neue Richtung für ihn ist, dass er sozusagen den Weg vom Sohn, vom Kohl zum Ich bin Walter gehen konnte, was dadurch möglich war, dass er sich mit Helmut Kohl innerlich aussöhnen musste. Also mit diesem, ich sag mal, Schicksal, dass ich sozusagen diesen Vater habe und keinen anderen. Und ich glaube, dass ist, auch wenn wir nicht Helmut Kohl als Vater haben, dass wir alle vielleicht mit unseren Eltern in gewisser Weise hadern. Ja, ich hätte gerne einen anderen oder ich vergleiche mich mit dem, der hatte eine liebevollere Mutter oder der hatte einen anderen Vater, als dass wir hadern mit den Eltern, die uns das Leben geschenkt hat. Und das ist ähnlich wie Walter Kohl auch vielleicht uns gehen mag, dass wir in irgendeiner Weise uns aussöhnen müssen, einen inneren Frieden kommen, um diese Kraft, die von den Ahnen zu uns herfließt, wirklich zu nehmen, dass wir auch ein Ja finden zu diesen Eltern, so wie sie uns gegeben sind. Dass das Leben uns diese Eltern gegeben hat, dass wir sie nicht ausgesucht haben, sie uns nicht verdient haben, sondern dass es das Geschenk an uns ist. Und dass letztendlich Walter sagen konnte, ja, es waren viele Jahre, wo er gequält sich fühlte unter diesem Schatten, aber letztendlich hat es ihn dazu gebracht, dass er ein neues, bewusstes Leben eingeschlagen hat, und rückblickend ist er sehr dankbar, dass er eben der Sohn dieses Mannes war. Ja, letztlich ist die Frage, kann ich eben das, was mir das Leben schenkt, bejahen? Kann ich dazu zu meiner Biografie, zu all dem, was meinen Werdegang ausmacht, ein Ja finden? Jemand hat mal gesagt, liebe dein Leben, dann ist da Geschichte, es ist die Geschichte oder der Weg, den Gott mit dir geht. Wenn du dagegen kämpfst, dann sagst du Nein. Ja, Nein zu dieser Geschichte oder zum Beispiel auch Nein zu deiner Identität als Mann oder als Frau. Nein zu deinem Namen. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen in die Klinik kommen, die sich irgendeinen anderen Namen gegeben haben, einen Spitznamen. Die sagen, ja, ich bin nicht mehr die Monika, sondern ich bin die Curry zum Beispiel. Weil Monika steht für irgendetwas aus ihrer Kindheit, mit dem sie noch nicht Frieden gemacht hat. Ja. Also auch mein Name ist mir geschenkt. Ich selber habe den Namen meines Vaters bekommen und habe in meiner Jugend gedacht, Mensch, ich hätte einen anderen, einen Eigennamen gewollt, einen eigenen, nicht den Namen, sodass ich quasi in den Fußstapfen des Vaters gehen soll, sondern einen eigenen Namen, und habe über die viele Jahre gemerkt, welche Bedeutung dieser Name hat. Eine Patientin aus der Klinik hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gespürt, es hat mich sehr getroffen, als sie aus einer anthroposophischen Warte heraus die Bedeutung dieses Namens als dessen, der für das Licht kämpfen möchte, ist. Ja, also Michael, einer, der für das Licht kämpft, der dafür sich einsetzt, dass mehr Licht wird. Und das hat mich sehr berührt und habe ich gemerkt, ja, das stimmt, das könnte wie so ein innerer Auftrag sein, so ein Wunsch, dass ich so einen Beitrag geben möchte, so in mein eigenes Leben und auch in das Leben anderer mehr Licht bringen zu dürfen. Also wenn wir uns mit unserem Leben, mit unserer Geschichte, mit unseren Angehörigen, mit unserem eigenen Namen, mit unserer Identität, ich sage mal so mit diesen Basisgeschenken des Lebens aussöhnen, dann haben wir die Chance, dass wir in die Kraft kommen, ja, dass wir spüren, dass da ja sowas wie innerer Friede da ist, dass wir nicht mehr gegen uns oder gegen bestimmte Aspekte unseres Lebens kämpfen müssen, sondern Ja sagen können und dadurch frei werden, unsere Energie für das einzusetzen, was wir wollen. Ich möchte jetzt noch im zweiten Teil noch darauf eingehen, was bewirkt es in uns, wenn wir wirklich diesen Satz, das Leben ist Geschenk, in uns wirklich nachhallen lassen und es wirklich leben. Was passiert, wenn ich mich beschenkt fühle? Was ist die Reaktion darauf? Es ist zumeist Dankbarkeit. Es ist ein Gefühl von, ich werde beschenkt, ich muss es mir nicht verdienen, ich fühle mich dankbar. Ich weiß, dass Dankbarkeit eine ganz starke Kraft ist, die uns verbindet. Ich habe einen Freund, einen Südafrikaner, dem ich sehr viel verdanken darf, der in einer Phase meines Lebens sehr wichtig war, der jetzt aber sehr weit weg lebt, den ich auch nicht mehr treffe, nicht mehr sehe. Aber ich weiß, durch das, was ich ihm zu verdanken habe, ist es ein tiefes Band zwischen uns. Immer wenn ich an ihn denke, an Jeff, dann fühle ich mich tief verbunden, dankbar, und ich spüre, dass egal wie weit die Distanz ist, dass da eine innere Beziehung da ist. Das heißt, wenn ich etwas annehme als Geschenk und die Reaktion Dankbarkeit ist, dann entsteht eine Beziehung. Ich komme in Beziehung mit demjenigen, der mich beschenkt hat. Also wenn ich die Geschenke von anderen Menschen annehme, komme ich in Beziehung mit diesen Menschen. Wenn ich diese Geschenke des Lebens annehme, dann kann ich in Beziehung kommen mit, ja, vielleicht da, wo das Leben herkommt, wie auch immer wir das nennen wollen, Gott oder wie auch immer, letztlich kann eine Beziehung entstehen. Und nicht nur Dankbarkeit ist eine Reaktionsweise auf Leben ist mir geschenkt, sondern auch ein Staunen. Staunen wie ein Kind, das Dinge wie wunderbar sich entwickeln. Aristoteles hat mal gesagt, der Beginn der Erkenntnis ist das Staunen. Und ich glaube, wir haben, je älter wir werden, wir laufen in Gefahr, dass wir das Staunen verlernen. Ich denke, Kinder haben so eine natürliche Gabe zu staunen, mit großen Augen zu schauen, neugierig zu sein, offen zu sein, berührbar zu sein für die Wunder des Lebens. Und ich wünsche Ihnen und uns und mir, dass wir wirklich wieder in Kontakt kommen mit diesem Staunen, diesem Wunder des Lebens, dass wir nicht für selbstverständlich nehmen, wenn wir morgens aufstehen, sondern dass wir mit einer Dankbarkeit aufstehen, dass es möglich ist, das Bett zu verlassen, dass ich vielleicht ohne Schmerzen aufstehen kann. Und ich glaube, dass das eine tiefe Wirkung hat, wenn Sie so den Tag beginnen, wenn Sie mit dieser Haltung des Dankes oder des Staunens für das, was der neue Tag bringt, das, was möglich ist, dann ist es wie das Hemd richtig knüpfen. Also wenn Sie ein Hemd knüpfen und den ersten Knopf falsch setzen, dann ist das ganze Hemd falsch geknüpft. Und ich glaube, es ist auch so mit dem Tag, wenn Sie den Tag beginnen mit einem Nein, nein, ich will nicht aufstehen, nein, ich habe keine Lust an die Arbeit zu gehen, nein, ich mag nicht, dann hat dieser Tag vielleicht eine Tönung, die dazu führt, dass Sie den ganzen Tag als anstrengend erleben und am Abend sich bestätigt fühlen. Ich wusste ja schon gleich, dass es heute ein anstrengender Tag ist und ein schwieriger Tag. Wenn Sie den Tag sogar wie das Hemd richtig beginnen, also richtig knöpfen, dann haben Sie die Chance, dass dieser Tag, sondern Sie offen sind für was für kleine oder große Freuden Ihnen heute geschenkt werden. Ja, dass Sie dann zum Beispiel wach sind für das Zwitschern der Vögel, dass jetzt im Frühling Sie miterleben dürfen, wie die Natur wieder erwacht. Dass es ganz kleine Dinge sein können, die Sie berühren und dass Sie sich dadurch verbunden fühlen, dankbar, froh fühlen. Also letztlich kann diese Haltung, das Leben ist mir geschenkt, über die Erfahrung von Dankbarkeit und Verstaunen dazu führen, dass wir in unserem Leben zufriedener werden, dass unsere Beziehungen positiver sind, dass wir uns da glücklicher fühlen, dass wir unsere Stimmung, unser Sein, unsere Lebensqualität anders erleben. Also ich glaube, dass es eine nachhaltige Wirkung hat und dass, so wie Mark Twain sagt, jeder Tag die Chance bekommen kann, der schönste Tag unseres Lebens zu werden, wenn wir so mit dieser inneren Haltung diesen Tag beginnen. Es gibt einen schönen Text aus dem Talmud, den ich wieder aufwachen, den ich Ihnen kurz vorstellen mag. Vielleicht kennen Sie ihn schon. Der Text, der benennt die Bedeutsamkeit von inneren Einstellungen. Also Einstellung, wie beginne ich den Tag? Was ist das, was ich innerlich sozusagen denke? Und ich mag diesen Text kurz vorstellen. Achte gut auf deine Einstellung, denn daraus werden Gedanken. Achte gut auf deine Gedanken, denn daraus werden Worte. Achte gut auf deine Worte, denn daraus werden Taten. Achte gut auf deine Taten, denn daraus werden Gewohnheiten. Achte gut auf deine Gewohnheiten, denn daraus wird dein Charakter. Achte gut auf deinen Charakter, denn daraus wird dein Schicksal. Ich denke, dieser Text macht deutlich, wie diese Kette, ja, wo sie beginnt und wie sie sich fortsetzt. Was ist meine innere Einstellung über mich, über das Leben? Bin ich berechtigt? Bin ich jemand, der auf dem T-Shirt vielleicht stehen hat, hier ist die Geschenkannahmezentrale? Und wenn es hier auf diesem T-Shirt steht, dann wird das Leben mich beschenken und ich werde viele Geschenke bekommen? Oder steht hier auf diesem T-Shirt, ich bin es nicht wert, ich muss mir alles selber verdienen, sodass die potenziellen Geschenke gar nicht bei mir ankommen, weil sie gar nicht willkommen sind? Was ist meine innere Überzeugung? Was habe ich quasi zu Hause in der Kindheit bei jeder Mahlzeit vielleicht mit aufgesogen, welche Botschaft? Nur wer arbeitet, darf essen. Du solltest eigentlich ganz anders sein. All diese Botschaften, die uns geprägt haben, schlummern in uns und, wie wir gerade erfahren haben, steuern unser Denken, unser Verhalten, unsere Gewohnheiten und letztendlich führen sie zu unserem Schicksal. Aufzuwachen für das, was ist meine innere Einstellung, zu fragen, stimmt das, was ich da als Kind erfahren habe? Ist das die Wirklichkeit oder ist das die Erfahrung, die Prägung meiner Eltern, die aus einer anderen Zeit stammen, die eigene vielleicht ja, Mangelerfahrungen gemacht haben? Habe ich da etwas übernommen, ohne es zu überprüfen? Und zu überprüfen, welche inneren Einstellungen dienen meinem Leben? Und wenn Sie jetzt Zweifel haben, ob diese Möglichkeit, dass das Leben ein Geschenk ist, stimmen kann, dann würde ich einfach empfehlen, tun Sie mal eine Weile so, als ob das so wäre. Ja? Leben Sie mal so, als ob. Ja? Sagen Sie, okay, ich mache mal ein Experiment, auch wenn ich bisher der Überzeugung war, ich muss mir alles im Leben verdienen, ja? Könnte ich mal für eine Weile so tun, als ob das Leben mich beschenken will und dass alles Wichtige, was ich brauche, mir entgegenkommt. Ja? Was ändert sich? Was passiert in dieser Zeit, wenn Sie so dem Leben begegnen? Ja? Was ändert sich in Ihnen? Was nehmen Sie im Außen wahr? Ich glaube, dass das, was so in uns an Haltung da ist, das ist wie so eine Kopieranstalt. Das, was so in mir da ist, das wird im Außen hundertfach, tausendfach kopiert. Wenn ich in mir so eine Überzeugung habe, dass das Leben hart ist und anstrengend, dann wird das Leben mir immer wieder im Außen sagen, das ist wie, jawohl, das stimmt, das Leben ist hart und anstrengend. Wenn ich in mir die Überzeugung habe, das Leben ist mir geschenkt, ich bin eingeladen und ich bin willkommen, ich darf sein, ich bin allein dadurch, dass ich da bin, wertvoll, ich muss nicht mein Sein erst durch Leistung beweisen, dann wird das Leben mir im Außen Erfahrungen geben, dass ich spüre, ja, es stimmt. Menschen nehmen mich an, Menschen zeigen mir, dass sie mich mögen, einfach für mein Sein und nicht für mein Tun. Ich lade Sie ein zu diesem Experiment, dass Sie das einfach mal, als ob das so wäre, ausprobieren und schauen, für sich eine Erfahrung machen, lohnt es sich, ändert sich da was? Wenn sich nichts ändert oder wenn sich zum Negativen ändert, dann gehen Sie wieder zurück zur alten Erfahrung, sagen Sie, okay, das ist die Vertraute, die bleibe ich jetzt mal bei, aber vielleicht ändert sich was in der Weise, wo Sie sagen, ah, das fühlt sich gut an, das fühlt sich stimmig an, das fühlt sich leichter an, da komme ich in Fluss. Ja? Und ich denke, wie ein Fluss sind wir so Teil dieser Natur, wo es darum geht, der Fluss kämpft nicht gegen, sondern der fließt mit dem, was da ist, ja? Der sucht so seinen Weg. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Sufismus, die ich hier einflechten möchte, und zwar ein Fluss, der in die Wüste fließt und merkt, dass er schwächer und schwächer wird und droht, im Sand zu versiegen. Ja? Und ist ganz verzweifelt, weil er merkt, dass ihm so die Kraft ausgeht, und dann kommt eine Stimme von oben und sagt, vertraue dich mir an. Und dann sagt der Fluss, wer bist du? Und dann sagt der Wind, ich bin jetzt der Wind. Vertraue dich mich an, ich heb dich empor. Und der Fluss lässt sich emporheben, also die Wassertropfen steigen nach oben und der Wind nimmt die Wolken und trägt sie über das Gebirge und lässt den Fluss auf der anderen Seite des Gebirges wieder ins Meer hinabfallen. Ich glaube, so ist es auch mit uns, wenn wir uns diesem Leben anvertrauen, da wo wir meinen, es geht nicht weiter, dass dann sich Wendungen ergeben, sich etwas Höheres, etwas Höherwertiges, etwas, was uns wirklich erhebt, sich zeigen kann und wir einen neuen Weg finden, wie Walter Kohl sagt, eine neue Bahn gehen können, ein neues Gleis finden. Ich denke, all das, was so uns begegnet, ist ein Geschenk. Im Osten, ich glaube, es war der Dalai Lama, hat mal gesagt, dass wir hier im Westen nicht durch Meditation erleuchtet werden, sondern durch die Teamarbeit mit unseren Kollegen. Also Kollegen, mit denen Sie zu tun haben, da haben Sie bestimmt, ähnlich wie ich, welche, die es Ihnen vielleicht nicht so leicht machen, wo Sie sich aufreiben, wo Sie sagen, das ist jetzt aber schwierig, das hätte ich jetzt gerne anders. Und dass genau diese Kollegen ja auch eine Herausforderung sind, was ist es denn, was mich am anderen stört, was es da so schwer macht in der Beziehung? Also dass ich nicht ihn oder sie ändern möchte, sondern selber bei mir, was ist denn die Veränderung bei mir? Worauf möchte er mich aufmerksam machen, dass auch ein unangenehmer Kollege, eine schwierige Lebenssituation letztendlich ein Geschenk sein kann? Der Münchner Psychologe Robert Beetz, spricht vom Arschengel. Der Begriff meint, wenn Sie innerlich denken, Mensch, du Arschloch, ja, und so innerlich ihn verfluchen möchten, diesen Kollegen, ja, oder Nachbarn oder wen auch immer, dass vielleicht hinter diesem Arschloch ein Engel sich verbirgt, der Sie auf etwas aufmerksam machen möchte, ja, der Ihnen geschickt ist, um irgendwas zu verstehen, ja, und das, was uns an anderen ärgert, ist ja meist etwas, was uns bei uns selber stört, wo wir nicht sehen wollen, ja. Ich habe eine nette Begegnung gehabt mit zwei Patienten, die in die Klinik in Clinch gekommen sind, ja. Und zwar war das so einer, der war der BMW-Fahrer und der andere war der Mercedes-Fahrer. Der Mercedes-Fahrer hat immer seinen Schlüssel demonstrativ umhängen, ja, und lief immer so rum. Der BMW-Fahrer hat ihn hier so raushängen und der BMW-Fahrer hat den Mercedes-Fahrer dann angeblafft, du bist ein arrogantes Arschloch. Und hat der Mercedes gesagt, und du auch, ja. Und haben sie sich gestritten, ja, wer denn der größere Angeber ist, ja. Bis sie letztendlich, ja, darauf aufmerksam geworden sind, dass sie beide die gleiche Geschichte haben, dass sie sich als Söhne ihrer Väter vernachlässigt gefühlt haben und immer die Anerkennung von Papa wollten. Und auch heute noch sozusagen über dieses Auto, über diesen Schlüssel sozusagen, sich Anerkennung von Papa, ja, wünschen. Als sie an diesen Punkt kommen konnten, haben sie gemerkt, ja, dass sie sich sehr ähnlich sind, weil sie beide ja letztendlich verloren sind, wenn sie ihr Leben lang diese Anerkennung des Vaters suchen und dass sie sich gegenseitig in dem, was sie sich zur Verfügung stellen, ja, letztendlich etwas auf etwas hingewiesen haben, wo sie sagen, ja, solange ich praktisch immer noch die Anerkennung suche und mich abarbeite und sozusagen über diese äußeren Symbole sozusagen zeigen möchte, dass ich wertvoll bin, solange bin ich in der Falle, bin ich im Opferland, weil ich immer noch so quasi reagiere, das Opfer meiner Umstände bin und nicht aktiv der Herr im eigenen Haus bin. Also die haben sozusagen über diese gegenseitig sich vorgeworfene Arroganz etwas über sich selbst, über ihre eigene Bedürftigkeit lernen dürfen. Ich glaube, dass aber nicht nur Menschen, sondern dass auch Nichtmenschen uns geschenkt sind. Kinder, die vernachlässigt worden sind, Kinder, die scheinbar keine fürsorglichen Eltern hatten, haben eine innere Weisheit, dass sie dann Zuflucht suchen zu Nichtmenschen. Das können Tiere sein oder es kann ein schierer Ort sein. Ein Ort, der sie tröstet. Ein Stein, eine Wiese. Das ist sozusagen in dieser Natur auch Dinge, nicht Menschen gibt, die uns geschenkt sind, um uns zu trösten, uns Mut zu machen, dass wir über diese Wesen, ja, ob Stein, ob Pflanze, ob Tier, dass wir durch diese Wesen etwas erfahren können, was uns dient. Ich lebe im Allgäu, sehr nahe an den Bergen, und ich merke immer, man kann die Berge sehen und doch nicht sehen. Also diese Majestät der Berge, ich kann an ihr vorbeigehen und sie nicht wahrnehmen, und manchmal staune ich und merke, wie es in mir einen Schauern auslöst, diese Schönheit, diese Macht dieser Berge, und wo ich mich verbunden fühle, also mit dieser Natur. Und indem ich mich zum Beispiel auf den Boden lege, auf eine Wiese, spüre ich, wie ich getragen bin und wie ich Teil dieser Natur bin und wie es mir Kraft gibt. Also dass uns so vieles geschenkt ist, ob Mensch, ob nicht Mensch, dass wenn ich in Beziehung gehe, dass ich dadurch merke, ah ja, es gibt mir Kraft, es nützt mir und es ist für mich da. Es ist mir geschenkt. Dass auch Natur mich aufmerksam machen kann auf was ist denn wesentlich in meinem Leben. Das sind so die Gesetzmäßigkeiten der Natur. Also eine Gesetzmäßigkeit der Natur ist, dass alles in Bewegung ist. Ja, wenn Sie den Himmel betrachten, dann ist der nie gleich, dann ist da immer Bewegung. Die Jahreszeiten, ja, Tageszeiten, ja, alles ist im Fluss. Wir neigen dazu, festhalten zu wollen, Erfolge festhalten zu wollen, Menschen festhalten zu wollen, ja. Und dieses Festhalten verursacht oft Leid. Das heißt, loslassen, mich anvertrauen dieser Veränderung, dass ich selbst immer wieder neu, immer wieder veränderbar bin und dass dieses Prinzip mir helfen kann, sozusagen immer wieder auch neu beschenkt zu werden. Wenn ich so, dass ich was festhalte, wie kann dann das Leben mir die Hände füllen, wenn ich was Altes sozusagen noch festhalte? Also wenn Sie zum Beispiel hier ein Glas Wasser haben, so ein altes, abgestandenes Glas Wasser, das schon ungesund ist, ja, dann müssen Sie erst es ausleeren, um frisches, neues Wasser einfüllen zu können. Also ich muss, um mich beschenken zu lassen, erstmal bereit sein, auch was loszulassen. Vielleicht was Vertrautes, eine vertraute Sichtweise auf die Welt, vertraute Muster loslassen, um neues erfahren zu können, um neu die Hände gefüllt zu bekommen. Und darum glaube ich, dass Schenken nicht so ein einmaliger Akt ist, sondern dass es wie ein Fließen ist, dass mir etwas geschenkt ist, nicht, dass ich es festhalte und mein Haus vollstelle, sondern dass ich es annehme und aber auch wieder weiterschenke. Ich mag Ihnen ein Beispiel geben, wenn Sie ein Buch geschenkt bekommen, das Sie total inspiriert und begeistert, wo Sie sagen, wow, das hat mir so viele Erkenntnisse gegeben, ich glaube, dann ist es so eine normale Reaktion, dass Sie dieses Buch Ihren Freunden weiterschenken wollen, sagen, du liest da auch mal rein, das hat mich ganz arg angesprochen. Und dann mehrt sich das, ja, diese Freude. Also das ist ein Prinzip des Lebens, ist, dass wenn wir teilen, wenn wir weiterschenken, dass es nicht weniger wird, sondern mehr. Und es gibt so in der Bibel so Gleichnisse, die Speisung der 5000 zum Beispiel, wo wir sagen, wie kann das sein, dass so viele satt werden? Und ich denke, dass wir auch in unserem Leben Situationen haben können, wo wir merken, dass wir alle emotional satt werden, wenn wir offen sind, wenn wir emotional offen, ehrlich, authentisch miteinander umgehen und bereit sind, uns zu schenken, dass quasi ich ein Geschenk für dich und du ein Geschenk für mich bist. Dass wir alle einander geschenkt sind. In welcher Weise auch immer. Dass jeder für einen anderen ein Lehrer ist. Ja? Vielleicht ein Lehrer in Geduld, ein Lehrer in Achtsamkeit, ein Lehrer in Hilfsbedürftigkeit, ein Lehrer in Liebe, was auch immer, dass wir einander, wenn wir so miteinander umgehen, dass wir einander etwas zur Verfügung stellen und füreinander Geschenke sind. Und dann fühlen wir uns bereichert und es entsteht wie ein Mehr an Leben. Nicht in einer Partnerschaft passiert es oft, dass zwei so quasi sich gegenseitig die Taschen so quasi ausräumen wollen. Ja, so quasi, gib du mir, nein, ich will von dir. Und so beide emotional leer bleiben. Ja, dass es nicht ein Wir, sondern ein Ich ist. Und wenn wir dahin kommen, dass wir so eine Beziehung auf Gegenseitigkeit erleben können, wo wir merken, da entsteht ein gemeinsames Wir, ein gemeinsames Projekt und dass wir beide dadurch satt werden, dass es möglich ist, dass wir wirklich füreinander zum Geschenk werden, dass das uns unseren eigenen Wert auch neu bewusst werden lässt und auch den Wert des anderen. Also ich möchte Sie einladen, auch so auch nochmal auf Ihre Beziehungen zu schauen, die Sie haben, wie könnte diese Beziehung oder jene Beziehung ein Geschenk für mich sein. In ganz besonderer Weise bin ich überzeugt, dass unsere Kinder uns geschenkt sind. Nicht geschenkt, dass sie unser Ego mehren. Ich erlebe es immer wieder, dass Kinder benutzt werden, wo Eltern unerledigte Wünsche und unerledigte Aufgaben so quasi übergeben, ja, mit der Aussage, du sollst es besser haben, ja. Ich durfte nicht auf eine höhere Schule gehen. Du sollst es besser haben. Du sollst jetzt, ja, studieren können und da einen Druck auf die Kinder weitergeben und die Kinder so quasi eine Delegation bekommen von unerledigten Wünschen, Bedürfnissen der Eltern. Also, dass wir Kinder benutzen können, um unser Ego, ja, zu stärken oder zu mehren. Das ist aber Kinder eher nicht für unser Ego, sondern für unser Selbst da sind, dass Kinder uns zum Beispiel die Chance geben, neu auf unsere eigene Kindheit zu schauen, unseren Eltern gegenüber versöhnlich jetzt zu sein, weil wir merken, wie wir als eigene Eltern an unsere Grenzen kommen. Dass wir das, was die Kinder in ihrer hohen Sensibilität uns zur Verfügung stellen, dass wir das annehmen und dass sie unsere Lehrmeister sein dürfen, unsere spirituellen Lehrer. Gerade Kinder, die diese, sage ich mal, dieses innere Weisheitsorgan haben, von Haus aus mitgegeben bekommen haben, die das noch sehr präsent haben, die so ganz im Jetzt leben, die so ganz spürig sind, die können uns auf etwas hinweisen, was bei uns verloren gegangen ist, ja, wie wir ein Stück weit so im Laufe des Lebens uns von uns entfernt haben. Und auf diese Weise mit Kindern umzugehen, sie nicht als Problemkinder abzustempeln, sondern zu fragen, was ist das, was sie uns lehren wollen, was sie uns über das Leben zur Verfügung stellen. Und wir alle waren mal Kind, wir alle sind Geschenke des Himmels, wir alle sind wertvoll. Und wenn wir jetzt hier ein Neugeborenes unter uns hätten, dann würden wir feststellen, dass dieses Neugeborene in uns etwas in Resonanz bringt. Also dieses Neugeborene würde möglicherweise in ihnen ein Gefühl von Fürsorge, von Liebe, von Freude auslösen. Das heißt, dieses Neugeborene ist nicht eine Black Box, sondern dieses Neugeborene ist voll mit Liebe, voll mit Lebendigkeit, ja, mit Begeisterungsfähigkeit. Das heißt, in uns ist das angelegt, in uns allen ist das angelegt. Wir alle haben das mit auf die Welt gebracht und haben das aber so ein Stück weit über die Jahre unserer Erziehung verloren oder vielleicht abtrainiert bekommen. Und vielleicht ist es unser Weg, wieder hin zu dem zu finden, was wir als Kinder wesentlich schon hatten. Jesus sagt, wer nicht wird wie die Kinder, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Also dass dieses Kindsein, diese Qualitäten, die wir in uns haben, die in uns angelegt sind, dass wir mit denen wieder in Kontakt kommen. Dass wir spüren, ja, es stimmt, wir sind wertvoll. Bevor unsere Eltern uns irgendeine Botschaft mitgegeben haben, wie wir uns verhalten zu haben, waren wir, als wir auf diese Welt kommen, schon ein Bündel voller Liebe und ja, bedeutsam wertvoll. Ja, endlich leben. Franz Josef hatte das am Anfang schon eingeführt. Endlich leben. Unser Leben ist begrenzt. Wir wissen nicht, wie viele Jahre noch zu leben, aber wir wissen eins, dass es endlich sein wird. Und ich möchte Ihnen Mut machen, Sie einladen, endlich aufzuwachen, endlich anzufangen, so dieses Leben zu ergreifen, dieses Leben, das Ihnen geschenkt ist, das Leben, das kostbar ist, das Leben, das, wie Franz Josef schon angekündigt hatte, dass erst dann, wenn uns was verloren geht, wird er erkennen, wie wertvoll es war. Diesen Wert zu erkennen, bevor er ihnen abhanden kommt. Nicht als selbstverständlich zu achten, was ihnen gegeben ist, sondern achtsam dafür zu sein, damit umzugehen. Und ich habe jetzt am Ende eine Geschichte mitgebracht, die ich Ihnen kurz vortragen möchte und die mit einer Übung verbunden ist, die Sie auch mit nach Hause nehmen können, um sie auszuprobieren. Und zwar ist es die Geschichte einer Lebenskünstlerin. Eine Gräfin war überall bekannt als Lebensgenießerin und über sie hieß es, sie verließ niemals das Haus, ohne zuvor eine Hand voller Linsen einzustecken. Sie tat das nicht etwa, um die Linsen zu kauen. Nein, sie nahm sie mit, um so die schönsten Momente des Tages bewusster wahrzunehmen und um sie besser zählen zu können. Jede positive Kleinigkeit, die sie tagsüber erlebte, zum Beispiel einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen eines Menschen, den sie liebte, ein köstliches Mahl, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, für alles, was die Sinne erfreute, ließ sie eine Linse von der rechten in die linke Tasche wandern. Manchmal waren es sogar zwei oder drei. Abends saß sie dann zu Hause und zählte die Linsen in der linken Tasche. Sie zelebrierte diese Minute. So führte sie sich vor Augen, wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war und freute sich. Und sogar an einem Abend, an dem sie bloß eine Linse zählte, war der Tag gelungen, hatte es sich gelohnt zu leben. Wenn Sie nachher den Saal verlassen, werden Sie im Ausgang ein paar Schälchen mit Linsen finden. Und ich mag Sie einladen, wenn Sie wollen, nehmen Sie sich eine Handvoll Linsen und machen Sie wieder ein Experiment und machen Sie das mal für ein paar Tage, dass Sie eben morgens diese Linsen in die eine Tasche stecken und über den Tag immer wieder darauf achten, wo kleine Freuden oder große Freuden sind. Und am Abend, wenn Sie zu Bett gehen, dann betrachten Sie nochmal die Linsen. Und ich glaube, wenn Sie so ins Bett gehen, dann schlafen Sie besser, dann wachen Sie anders auf. Es gibt im Englischen so einen Satz, der heißt, ich hoffe, ich bringe ihn noch zusammen, when you can't sleep, don't count the sheep, count your blessings instead of the sheep. Das heißt, wenn Sie sozusagen abends nicht einschlafen können, weil Sie Sorgen haben, weil irgendwas Ihnen noch im Kopf rumgeht, irgendwas Sie belastet, und Sie dann Schafe zählen, um einzuschlafen, zählen Sie Ihre Segnungen. Zählen Sie das, was Ihnen heute widerfahren ist, wofür Sie dankbar sein können, was Ihnen heute an Freudigem begegnet ist. Und Sie werden leichter, besser einschlafen, Sie werden anders aufwachen. Und ich denke, es ist eine Übung, die sich lohnt, eine Haltung einzuüben, die eine neue Qualität von Leben mit sich bringen kann. Und ich denke, Sie und wir sind eingeladen, aufgerufen, wirklich unserem Leben eine neue Tiefe, eine neue Fülle zu geben. Und dazu mag ich Sie einladen, Ihnen Mut machen, mag mich mit Ihnen verbinden, dass ich so wie Sie einer bin, der auf dem Weg ist, der die gleichen Sehnsüchte hat wie Sie, und dass wir gemeinsam es schaffen können, wenn wir uns auf diesem Weg unterstützen und uns ermutigen, uns immer wieder daran gegenseitig erinnern, dass dieses Projekt Leben sich lohnt, dass es wertvoll ist, leben zu dürfen, und dass es ein Geschenk ist, hier auf dieser Erde eine Weile sein zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Michael, ganz herzlichen Dank für diesen ermutigenden, ermunternden Vortrag mit den vielen ganz praktischen Beispielen aus dem Klinikalltag, auch die persönlichen Beispiele. Die meisten Vortragenden sind ja eher scheu, auch persönlich etwas von sich zu erzählen. Wir haben das sehr geschätzt. Beim Zuhören sind mir eine Fülle von Assoziationen, Gedanken gekommen, und vielleicht versuchen wir heute noch etwas beim einen oder anderen Gedanken oder Thema zu bleiben und das etwas zu vertiefen. Ich möchte mal anfangen mit Fragen oder weiterführenden, und vielleicht traut sich dann auch jemand von Ihnen eine Frage oder einen Kommentar zu geben. Zunächst einmal Kinder als Lehrende, da ist mir aufgefallen, schau mal, unser schönes Logo für diese Reihe, finde ich ganz toll ausgewählt, Wissen fürs Leben, dieses begeisterte, staunende, fröhliche Kind, wenn wir etwas von dem lernen könnten. Ja, zum Sorgen zählen, wenn man einschläft, da ist mir eingefallen, im neuen Psychologie heute gibt es eine köstliche Karikatur. Das Leitthema vom neuen Psychologie heute sind die Sorgen, wie man sich weniger Sorgen machen kann. Und da ist eine Zeichnung drinnen, ein Paar liegt im Bett und sie fragt ihn, warum kannst du heute schon wieder nicht einschlafen? Und dann sagt er, weil mir nichts mehr einfällt, worüber ich mir Sorgen machen könnte. Ich finde, ganz köstlich für alle, die sorgensensibel sind und gerne täglich ihre Sorgen zählen, wie das der Peter Alexander gesungen hat. Ja, das nur zwei Kleinigkeiten. Was mir besonders hängen geblieben ist, nicht nur, dass wir oft das Geschenk nicht einmal auspacken, und wenn wir es auspacken, dass wir es ins Regal stellen, sondern dass die Schwierigkeit schon viel früher anfängt, nämlich mit dem Annehmen. Und dass es da vor allem unsere Wünsche, unsere Vorstellungen sind, wie etwas sein sollte, die uns verhindern, etwas als Geschenk zu erkennen. Ich denke, das ist wahnsinnig schwer, weil wir alle mit diesen Wertungen leben, eben, dass wir sagen, das gefällt mir, das will ich, das liebe ich, das mag ich und das will ich nicht. Also, das wäre eine erste Frage, wie man lernen kann, aus diesen Wertungen rauszukommen. Das zweite Hindernis, um ein Geschenk anzunehmen unsere Leistungsversessenheit. Ich denke, das ist auch für die Vorarlberger Mentalität ganz typisch. Also das Beispiel, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste oder wenn ich etwas Besonderes leiste, dann bekomme ich Liebe. Und das ist ja eben, wir strengen uns dann wahnsinnig an und wie das Beispiel, das du selber erzählt hast, und wir bekommen es doch nicht und dann finden wir das Leben auch so ungerecht und wir sind selber so erschöpft und wenn man aufgibt, bekommt man es manchmal. Gerade heute erst hat mir jemand erzählt, auch, dass sie als Paar einen Kinderwunsch hatten und jahrelang von Arzt zu Arzt gegangen sind, alles probiert haben, alle Anstrengungen unternommen haben, bis sie gesagt haben, also, ja, wir geben es auf, es hat keinen Wert. Und ein paar Monate später war die Frau schwanger. Also all die Anstrengung, diese Verbissenheit, die hat nichts genützt. Also ich habe den Eindruck, das sind zwei ganz starke Hemmnisse, Hindernisse, die uns eben hindern, das Leben als gibt. Also diese Wertungen und weil wir so leistungsversessen sind.
Ich mag gern kurz mit einem Beispiel antworten, und zwar dieses Beispiel von, wenn ich loslasse, dann geschieht es, Kinderwunsch. In der chinesischen Medizin kennen wir dieses Phänomen von Qi. Das heißt, in der Akupunktur, wenn Sie an einem Akupunkturpunkt einstechen, dann ist es wie so ein Blitz, so ein, ja, ein Energiefluss, den wir wahrnehmen können. Und in der traditionellen chinesischen Medizin sagen wir, wo Energieblockaden sind, kann das Qi nicht fließen. Und wir wissen, da wo muskuläre Verspannungen sind, sind Blockaden. Das heißt, wenn sogar hier der Energiefluss beginnt und ich hier oben eine Verspannung habe, dann wird er praktisch dieser Fluss hier enden und nicht den ganzen Körper sondern erreichen. Das heißt, Verspannungen, da wo wir uns anstrengen, da wo wir kämpfen, das wissen wir, das führt zu auch muskulären Verspannungen. Das heißt, da wo wir uns anstrengen, verhindern wir möglicherweise dieses Fließen des Qis, dieser Lebensenergie. Also anders ausgedrückt, in uns gibt es wesenhaft eine Energie, die uns zur Verfügung steht, die wir dann fließen lassen können, wenn wir entspannt sind, wenn wir locker sind, wenn wir leicht sind, dann fließt sie. Ja, also Beispiel, wenn ich eben diesen Kinderwunsch, wenn ich da ganz verbissen rangehe, ja, dann bin ich wie blockiert. Und wenn ich loslasse und ja, gelassen damit umgehe, dann kann diese Energie fließen, diese Lebenskraft, ja, die dann Neues hervorbringen mag. Also das ist wirklich auch auf dieser Ebene der chinesischen Medizin auch evident ist, dass da die Lebenskraft fließt, wo wir uns anvertrauen, wo wir loslassen, wo wir nicht mit Gewalt, nur mit Leistung, mit Druck wollen, sondern wo wir lassen, loslassen. Zum ersten Teil der Frage, wie können wir denn aus diesen Wertungen herauskommen? Ich denke, ein Weg ist, ein Weg der Pause machen, meditierens, ist eine Möglichkeit, erstmal wahrzunehmen. Also ich würde Ihnen nochmal eine Übung vorschlagen. Sie können Meditation üben oder Sie können einfach mal im Lauf Ihres Tages immer wieder mal, vielleicht alle 2-3 Stunden, eine sogenannte 5-Minuten-Terrine machen. 5-Minuten-Terrine, das heißt, dass Sie mal für 5 Minuten sich ausklinken, wenn Sie im Büro vielleicht das nicht in Ihrem Büro machen können, dann gehen Sie auf die Toilette, ja, setzen Sie sich mal hin für 5 Minuten und stellen sich einfach Fragen. Was geschieht gerade? Wer oder was bin ich? Was ist gerade wesentlich? Oder was ist der nächste Schritt? Dass Sie wahrnehmen, was passiert gerade, ja? Also mitbekommen, wo hänge ich gerade, wo habe ich mich vielleicht gerade selber jetzt unter Druck gesetzt, wo verspanne ich gerade, weil ich denke, ich muss das heute fertig werden und wo ich sagen kann, ach, vielleicht ist das jetzt gar nicht wichtig so, sondern ist was anderes dran. Moshe Feldenkrais hat mal gesagt, um das tun zu können, was wir wollen, müssen wir mitbekommen, was wir machen. Also einen Schritt zurücktreten, Pause machen, auf eine, sag ich mal, eine Metaebene gehen, um hinzugucken, was passiert gerade? Was passiert gerade in mir? Was denkt es in mir? Sozusagen meine eigene Denkinstanz mal von außen anzugucken und zu überprüfen. Ah, aha, es denkt in mir, ich muss. Stimmt das? Wozu führt das, wenn ich so denke? Gibt es eine Möglichkeit, auch zu sagen, anders jetzt heranzugehen und in den nächsten 2 Stunden so mit einer anderen inneren Haltung weiterzumachen? Also ich denke, was wir brauchen Pausen, wir brauchen immer wieder Abstand, 5-Minuten-Terrine, Meditation, Zeiten der Stille, wie auch immer Sie das gestalten wollen, um mitzubekommen, was gerade in Ihnen da ist, was es in Ihnen denkt und das sozusagen auch neu sozusagen auch ausrichten zu können, sagen, okay, ich versuche mal jetzt die nächsten 2 Stunden mit einer anderen Haltung mein Ziel zu revidieren. Ja? Zum Beispiel, anderes Beispiel mit einer Leiter, wenn Sie zum Beispiel die Leiter an die falsche Wand gestellt haben, dann können Sie 50 Mal auf diese Leiter hochkrabbeln und Sie kommen aber nicht an das Ziel. Ja? Also müssen dann gucken, wo will ich denn die Leiter anstellen? Oder nochmal ein anderes Beispiel, eine kleine Geschichte, also ich liebe Geschichten, weil die Geschichten so unser Herz erreichen, die sich nicht so im Kopf verhängen, sondern die auf eine tiefe Ebene, so unsere Herzensebene erreichen. Also ein Bediensteter des Königs war angestellt im Wald, Holz zu fällen und er hatte am ersten Tag 10 Bäume gefällt, am zweiten Tag 9, am dritten 8 und obwohl er die Arbeitszeit erhöhte und sich noch mehr anstrengte, wurden es immer weniger. Schließlich kam ein Wanderer vorbei und fragte, wieso schärfen Sie nicht die Säge? Und er sagte, ich habe keine Zeit. Also immer wieder die Säge schärfen, ja, sich die Pause nehmen und ja, zu prüfen, ja, nicht blind weiter zu ackern, sondern die Säge schärfen, das heißt, den Blick nochmal justieren, ja.
Eindrücklich war für mich auch noch die Geschichte mit der Tante Ottilie.
Ja.
Und zwar drum, weil eben man hat dann ein inneres Programm, eben ein inneres Verbot. Ich darf das Geschenk ja gar nicht annehmen. Und verschärft wird das noch, wenn man sich nicht wert fühlt, das Geschenk anzunehmen. Mir fällt da ein, ich gehe seit vielen Jahren als Nikolaus immer wieder und ganz eindrücklich in Erinnerung ist mir geblieben, einmal war ich im Altersheim und fast alle alten Menschen, ich meine, die haben der Schokolädle, also im Prinzip nichts gekriegt, haben alle gesagt, verdir nicht das, eben bin ich das wert und mich stört da immer massiv, dass das ganz stark auch also von der Religion herkommt, zum Beispiel eben, dass man bei der Kommunion sagt, Herr, ich bin nicht würdig. Also, dass diese Wertlosigkeit auch noch verstärkt wird, aber vielleicht hat sie andere Wurzeln. Aber daran bin ich auch sehr, sehr hängen geblieben. Also zum einen, man hat das Verbot, ich darf ja gar nicht und ich verdiene es auch nicht. Ich bin es ja gar nicht wert, dass mich das Leben beschenkt.
Also ich denke, dass in dieser Religion, in der wir hier in unserem Kulturkreis aufgewachsen sind, dass da ganz tiefe Schätze schlummern und tiefe Weisheiten und dass die aber möglicherweise auch wie in unserem eigenen Leben über die Jahre hinweg sogar verdeckt worden sind und sogar die Einseitigkeiten sich entwickelt haben. Zum Beispiel das Liebesgebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? In meiner religiösen Erziehung war dieses Nächstengebot, liebe den anderen sehr hoch, aber Selbstliebe war mit Egoismus zum Beispiel gleichgesetzt worden. Aber nur wenn ich, also das Wie heißt ja, nur so wie du dich selber liebst im gleichen Maß, kannst du überhaupt auch andere lieben. Wenn du dich selber hast, dann kannst du nicht wahrhaft auch andere lieben. Also es ist für mich so ein Energiegesetz, wenn ich mich selber liebe, kann ich auch nach außen Liebe abstrahlen und kommt auch Liebe zurück. Und ich denke, dass sich da einfach so Einseitigkeiten eingeschlichen haben, warum auch immer, und dass es an uns allen ist, dass es unsere eigene Verantwortung ist, zu diesen Schätzen, die zu diesen Kerntugenden, die in allen religiösen Traditionen schlummern, wieder zu finden. Und das sind, mir geht es so, wenn ich mit neuem Blick auf diese Gleichnisse schaue, dass ich da entdecke, das sind immer wieder Gleichnisse von Heilung, von Wandlung, die mit meinem Leben zu tun haben, die dem Leben dienen. Und ich persönlich glaube, dass Jesus jemand war, der den Menschen dienen wollte, der integriert hat, nicht ausgeschlossen hat, ja, und eingeladen hat, wie so ein jetzt sage ich mal, wie so ein Gastwirt sozusagen eingeladen hat, komm zu mir, ob Sünder, ob Zöllner. Und der Begriff Schenken, Geschenk, kommt eigentlich aus der Gastwirtschaft, einschenken, ja, bewirtet werden. Also für mich sind in dieser Tradition ganz viele Geschenke, ganz viele Schätze, die wir heben können, wenn wir selber neu drauf hinschauen und einfach so diese Weise, wie wir das beigebracht bekommen haben, nochmal hinterfragen. Stimmt das? Ist das so lebensdienlich? Ja? Und ich denke, Sie werden entdecken, dass da ganz neue Dinge sich auftun, ja, dass Sie verstehen, so könnte das gemeint sein und so könnte das auch mit meinem Leben zu tun haben. Vielleicht darf ich ein Beispiel noch einflechten. Ich mache manchmal in der Klinik auch Bibliodrama, das heißt, wir spielen dann Bibelgeschichten. In einer Situation hatten wir dieses Gleichnis der Hochzeit zu Kana gespielt, wo Wein, also Wasser zu Wein, verwandelt wird, und wir hatten das sehr emotional gespielt, und am Schluss haben wir dann so aus diesem Weinfass getrunken und haben einfach so mal gefragt, wer glaubt jetzt von diesen Teilnehmern, dass das jetzt auch Wein ist, dass das Wunder tatsächlich passiert ist. Und dann haben 9 von 10 haben gesagt, ja, ich glaube, das ist wirklich passiert, dieses Wunder ist möglich. Und diese eine Person, die gesagt hat, nein, für mich ist es nicht passiert, es ist nach wie vor Wasser, haben wir gefragt, wieso ist es bei ihr anders? Und dann hat sie gesagt, ja, weil ich habe mir vorgestellt, der Jesus, der müsste da jetzt ein Kreuzzeichen machen bei dieser Verwandlung, und das hat der Jesus in diesem Bibliodrama eben nicht gemacht, der Jesus hat es einfach anders gemacht, und die hat gesagt, also ist an ihrer Vorstellung hängen geblieben, ja, also wieder, wo wir in unseren eigenen Vorstellungen, Erwartungen, Bildern hängen, ja, da verbauen wir uns vielleicht das Wundergeschehen.
Ja, dann stellen wir auch mal eine Frage. Sie haben ja bei Ihren Ausführungen davon gesprochen, dass wenn man im anderen eigentlich immer das sieht, was einen an einem selber stört. Bei der Tante war es ja so, dass er das nicht annehmen durfte, dieses Geschenk. Jetzt gibt es aber in solchen Situationen, wo mich das beim anderen stört, ob das in einer Beziehung ist, ob das im Geschäftsleben ist, ob das unter Freunden ist, oft eine Situation, wo zwei gleiche solche Leute aufeinandertreffen und dann das immer in einer Eskalation endet oder in einer Runde endet. Man schiebt sich dann immer gegenseitig manche Schulden zu oder man sagt sich etwas Schlimmes und kommt nicht daraus raus. Was würden Sie in so einer Situation empfehlen, wie man das Ganze angehen könnte, um das zu stoppen, dass man in der Lage ist, das Geschenk eigentlich annehmen zu können?
Ja, danke für die Frage. Ich würde das, was Sie beschrieben haben, so als Blame Game bezeichnen. Also das kennen wir vor allem in Partnerschaften passiert es, wo so quasi dieses zum Beispiel typisches Beispiel, wenn du doch nur nicht immer rumnörgeln würdest, dann ginge es mir besser. Dann sagt er, ja, wenn du nicht immer zurückziehen würdest, dann müsste ich nicht immer nörgeln. Also dieses, wenn du mich lieben würdest, dann ginge es mir besser. Also dass wir sozusagen beim anderen das suchen, was uns selber fehlt, und dann eben uns gegenseitig immer diese Schuld zu schieben. Es gibt eine wunderbare Technik, The Work heißt die, von Katie Byron. Also ich mag Ihnen das, wer da ein Thema damit hat, ans Herz legen, dass Sie vielleicht mal dieses Buch sich besorgen von Katie Byron. Da gibt es auch Arbeitsblätter, wo man ganz praktisch auch als Paar üben kann, wo man dann entdeckt, ja, wo deponiere ich bei dir etwas, was ich eigentlich selber bei mir möchte. Also das heißt, wenn es darum geht, selber wertvoll sich zu fühlen, liebenswert zu sein, ja, und es sich aber nicht liebenswert zu fühlen, und der andere behandelt einen auch so, dass man eben nicht liebevoll ist, sondern dass man immer sozusagen den Ansprüchen nicht genügt, etc., ja, dann heißt es, ich bin ja an einer Wunde da verletzbar, wo ich selber nicht wirklich überzeugt bin, dass ich liebenswert bin. Und das heißt, ich werde durch den anderen auf diese Wunde immer wieder aufmerksam gemacht, die vielleicht aus meiner Kindheit kommt. Das heißt, wir tragen ja alle Verletzungen aus unserer Kindheit mit, in Beziehungen zum Beispiel. Und das, natürlich kann diese Beziehung das deutlich machen, aber sie kann diese Verletzung letztlich nicht erlösen. Ja, also mein Partner kann mir zwar dabei hilfreich sein, aber letztlich muss ich selber den Weg zurückgehen in meine Kindheit und damit meinen Frieden machen, mich aussöhnen. Ja, also der andere ist nicht dafür da, dass ich sozusagen meine Themen erledige, sondern er macht mich darauf aufmerksam, und in der Weise, wie vielleicht dann Partnerschaft auch anders gelingt, Kommunikation anders gelingt, kann ich vielleicht sehen, ja, da bin ich jetzt auf einem Weg, wo ich anders mit mir umgehe, auch jetzt in der Lage bin, auch anders mit meinem Gegenüber umzugehen. Also dieses sogenannte Blame Game, das ist sehr beliebt bei uns, sehr verhängnisvoll, weil zwei enttäuschte Partner übrig bleiben, aber es ist möglich, da auszusteigen. Probieren Sie mal The Work.
Gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen?
Ich werde immer wieder damit konfrontiert, also dass es Personen gibt, mit denen ich nicht kann. Also eine bestimmte zum Beispiel. Und ich habe immer schon wieder gehört, dass es das Spiegelbild ist, oder? Also dass ich im anderen Menschen das Spiegelbild sehen kann. Also das würde heißen, dass wenn ich bei ihr die hat ja eine Eigenschaft, die mir dann irgendwo nicht passt, dass ich die eigentlich dann bei mir suchen muss, oder? Ist das richtig? Also verstehe ich das richtig? Weil die ist ja mein Lehrmeister, oder?
Ja.
Ich erkenne in ihr eigentlich, was bei mir nicht stimmt. Aber ich finde dann, also ich habe dann wirklich versucht, das zu suchen, aber ich finde es dann teilweise nicht.
Ja, also danke, dass Sie nochmal nachfragen. Es ist nicht immer so ganz einfach, so quasi, wenn zum Beispiel sagt, da ist eine Eigenschaft, die mir an dieser Person stört, und jetzt muss ich gucken, wo habe ich diese Eigenschaft. Also es ist manchmal etwas aufwendiger, dass es zum Beispiel auch darum gehen kann, an wen in ihrer Geschichte erinnert sie diese Person. Also es könnte aber sein, dass diese Frau oder ein Mann, also eine Frau, zum Beispiel Eigenschaften hat, die sie an ihre Schwester erinnert. Und sie sagt, Mensch, mit meiner Schwester, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Schwester, da ist ein tiefer Groll. Das heißt, es kann auch sein, dass Menschen so quasi wie uns als praktisch Abbild unserer Angehörigen nochmal entgegenkommen und uns darauf hinweisen, dass wir noch mit einem Teil unserer Geschichte, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, nicht ausgesöhnt sind, dass wir da noch immer im Streit liegen, dass sozusagen das Leben uns immer wieder neu nachfragt, wie steht es eigentlich mit deinem inneren Frieden? Bist du mit deiner Geschichte schon ausgesöhnt? Hast du innerlich so quasi deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Eltern vergeben? Oder hast du sie schon losgelassen? Oder kreuzt du immer noch? Also ich möchte mal mit dem Beispiel des Opferlandes nochmal sagen, der König im Opferland ist der Groll, der Ärger. Ja, dass ich immer noch irgendwie was mit mir rumtrage, was noch unausgesöhnt ist, und dass eben dann Menschen das auch mir deutlich machen können, dass da noch ein alter Ärger da ist, auf jemand anderes zum Beispiel. Also das heißt, wenn Sie mit jemandem Schwierigkeiten haben, dann kann das in verschiedene Richtungen ein Wegweiser sein, dass es um etwas geht, was Sie in sich selber nicht annehmen, dass es ein Hinweis ist, dass es da um eine andere Beziehung geht, wo Sie noch am Hadern sind, oder dass es darum geht, dass dieser Mensch Seiten hat, die Sie auch sich wünschen, dass er so quasi Beispiel nehmen kann, nimmt und Sie jemand sind, der gelernt hat, ich darf nicht nehmen, ich muss immer geben und sich auch wünschen, nehmen zu dürfen, und der nimmt sich unverschämterweise einfach Sachen, ja, und Sie stehen immer hinten an, dass Sie dann merken, aha, in mir gibt es noch dieses Verbot, ich darf nicht nehmen. Also es kann in unterschiedlicher Weise ein Hinweis sein, aber es lohnt sich da nicht dabei stehen zu bleiben und sagen, Mensch, das ist jetzt halt ein Arschloch, sondern das ist ein Arschengel, der mir etwas zur Verfügung stellen möchte. Ja? Und in welcher Weise es ist, das ist manchmal nicht so ganz einfach, sondern da müssen wir mal auf die Suche gehen.
Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Wir erleben ja, im Leben werden wir ja öfters enttäuscht, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das ist eigentlich ein Stolperstein unserer Erwartungshaltung.
Ja.
Wenn ich keine Erwartung habe, kann ich auch nicht enttäuscht werden.
Ja.
Mich würde interessieren, wie gehe ich das im tagtäglichen Leben um? Oder wie kann ich keine Erwartung haben? Also wie praktiziere ich das am besten?
Okay. Also Enttäuschungen entheben uns ja einer Täuschung, dass vielleicht diese Erwartung, diese Vorstellung, die ich hatte, vielleicht gar nicht wirklich gut für mich ist. Also diese Haltung auch wirklich zu sagen, ich weiß letztlich nicht, was das Beste für mich ist. Ja? Ich habe eine bestimmte Vorstellung, ich habe eine bestimmte Erwartung, aber kann ich wissen, dass das wirklich das ist, was gut für mich ist? Ja? Also so ein Stück Abstand zu nehmen von dieser Gewissheit, ich weiß, was richtig ist. Und letztlich ja auch zu vertrauen, dass das, was gut für mich ist, geschehen wird. auf irgendwelche Weise, vielleicht von der anderen Seite her, die Lösung kommt für ein Problem, wo ich gar nicht erwarte, dass die Lösung herkommt. Also offen zu bleiben, nicht einzuengen, sondern einen 360-Grad-Blick zu behalten, wo kommt mir was entgegen? Also es ist, denke ich, immer wenn Enttäuschungen sind, dann ist es so eine Einladung, wieder achtsam zu werden für, wo enge ich mich ein? Also wenn ich ein reduziertes Konzept über mich selber habe, also oft weisen ja diese Enttäuschungen darauf hin, was denke ich denn über mich? Und wir leiden am meisten über unser reduziertes Konzept über uns selber, dass ich so ein ganz reduziertes Ich-Konzept habe, ja, und dass ich daran leide, dass ich mich selber reduziere, ja, und dass quasi das Leben mich weiten möchte, mich weiterentwickeln möchte und dass diese Enttäuschungen mir helfen, dass ich mich entwickeln darf, dass ich da nicht stehen bleibe, sondern sage, okay, was gilt es jetzt zu ergreifen, was ist jetzt das Neue, was möchte das Leben mir zur Verfügung stellen. Also mein eigenes Ich-Konzept zu hinterfragen.
Die Schwierigkeit ist, denke ich, dass uns heute natürlich auf Schritt und Tritt genau das Gegenteil immer gelehrt wird. Also kaum etwas ist so stark in unserer Kultur wie die Ideologie der Machbarkeit. Und das heißt auch, dass man sagt, du kannst dein Leben steuern, du hast es im Griff, du musst klare Vorstellungen, klare Ziele haben, Selbstmanagement. Also wir werden förmlich darauf gedrillt, ja nicht geschehen zu lassen, sondern selber
machen. Also es gibt in unserer Klinik haben wir einen sogenannten Gelassenheitsspruch, der lautet, Gott gebe mir die Gelassenheit, das anzunehmen, was ich nicht ändern kann, den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und für mich ist das so ein Lebensprogramm, dass es eben einmal darum geht, da loszulassen, wo ich auch ja mit all meinem Anstrengen auch nichts verändern kann, dennoch auch da auch Veränderung zu bewirken, wo ich auch aktiv sein kann, auch ja auch sozusagen eine Verantwortung übernehmen, ja, aber die Weisheit zu unterscheiden, wann ist jetzt was dran, wann ist jetzt sozusagen dran, dass ich jetzt da aktiv nach vorne gehe, wann ist dran, jetzt auch empfangen zu dürfen. Ich glaube, wir leiden in unserer To-Do- oder Can-Do-Gesellschaft eher am Zulassen, dass wir zu sehr im Machen, Tun, ja, wollen, können, alles ist möglich, hängen und zu wenig eben diesen Aspekt des Lassens, des Vertrauens sehen und letztlich die höchste Tugend, eben die Sophia, die Weisheit, die dann unterscheidet zwischen dem einen und dem anderen.
Ich denke, das ist auch eine Art schönes Schlusswort für diesen Abend. Und ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.